Ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich darauf gekommen bin oder wie ich da gelandet bin, was ich im Internet gesucht habe. Auf jeden Fall landete ich auf YouTube bei einer Zusammenstellung von Videoclips, die US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten zeigen, die offensichtlich nach längerem Auflandsaußenhalt oder im Kriegseinsatz wieder nach Hause zurückgekehrt sind und nun ihre Kinder oder ihre Eltern und Ehepartner mit ihrem Kommen überraschen. Das waren zum Teil sehr berührende, gut inszenierte, mit Kameras aufgenommene Situationen und Begegnungen in Kindergärten, in Schulen, in Restaurants, auf einer Absolvierungsfeier oder sogar in der Halbzeitpause von einem Football-Game. Da fliegen die Amis ja drauf, das ein bisschen größer darzustellen und das Homecoming an der Stelle zu feiern. Wiedersehensfreude, Aufschrei, Mommy, Daddy und Tränen der Freude, die sehr innigen Umarmungen. Und ich muss zugeben, ich bin ja nah am Wasser gebaut. Ich habe mitgeheult, ich sah so, schluchzte dann auch so in meinen Laptop rein. Und ja, wie ist das? Das können wir doch alle irgendwo nachvollziehen. Wenn wir Menschen begegnen, uns wiedersehen, treffen Menschen, die wir lange nicht gesehen haben. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut über einen Menschen? Oha. Der um die Ecke kam. Wann hast du dich gefreut über das Kommen eines Menschen? So ein unverhofftes oder geplantes Wiedersehen mit einem lieben Freund, einer Freundin, einem Familienangehörigen nach Jahren. Vielleicht auch das Herzklopfen. Einige erinnern sich noch vage, ja, an den Augenblick, wenn sich die Zugtüren öffnen und dann die Herzdame oder der Herzbube aussteigt, unter all den anderen tausend Reisenden du endlich ihn oder sie entdeckst und Wiedersehensfreude oder die Freude, sich zu treffen. Oder für mich gerade in den letzten Wochen sehr häufig dieses Abwartende, auch emotional geladene, diese Anspannung am Flughafen, wenn du dann am Ankunftstermin, wir Bremen haben ja einen Flughafen, ne? Ihr habt auch einen, aber der ist ja eher in Münster als in Osnabrück. Wow, jetzt habe ich es mir verdorben hier. Also, auf jeden Fall haben wir einen direkt in der Stadt, ich wohne 5 Minuten davon. Und wenn dann, wenn du dann da, also ich habe es gut. Wenn du dann da wartest und die Leute müssen ja erst am Baggage Claim ihre Koffer holen und dann noch durch den Zoll und dann wartest du und endlich geht die Schiebetür auf und du siehst die begehrte Person, die jetzt mit ihrem Koffer da durchrollt. Freude des Wiedersehens. Schön, wenn das dann gelingt, wenn es zusammenkommt, was zusammengehört. Heute ist schon der 2. Advent, die 2. Kerze brennt und auch ein paar andere Lichter hier dazu. Das machen wir so im Advent. Advent heißt Ankunft. Gut erzogene Gemeinde. Advent heißt Ankunft. Und wir feiern und bedenken auch heute wieder die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der ist gekommen, in diese Welt hineingekommen. Das passiert nicht immer wieder, das ist passiert. Wir halten Rückschau, aber in gewisser Weise ist das auch immer eine Vorausschau auf das, was nochmal kommen wird, wenn er wiederkommen wird. Insofern ist Advent immer so ein bisschen zwischendrin, zwischen der ersten Ankunft und dem Wiederkommen unseres Herrn. Und wir feiern. Und wir sollten feiern. Und unsere Feier sollte und darf von Freude durchzogen sein. Wir feiern das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt. Ich habe einen Predigttext ausgewählt, der euch allen sehr wohl bekannt ist. Eigentlich eher ein Weihnachtstext, aber Weihnachten oder Advent kann man ja gar nicht voneinander trennen eigentlich. Denn Advent ist ja auch ein bisschen so das Hinzuarbeiten auf das Weihnachtsfest. Und darum lese ich jetzt mal aus dem Lukas-Evangelium aus der klassischen Weihnachtsgeschichte die Verse 10 und 11 aus dem 2. Kapitel. Und auch der Vers wurde eben schon genannt. Der Engel des Herrn sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Christus, der Herr. In der Stadt Davids. Ich bete nochmal mit uns. Vater, und mir ist das sehr bewusst, dass ich das hier nicht machen kann, dass wir jetzt am Ende alle voller Freude diesen Gottesdienst verlassen. Du weißt auch, wer hier mit hartem Herzen oder beladenem Herzen heute in diesen Gottesdienst gekommen ist, wer heute da ist und eher traurig ist und betrübt und selbst das Feiern und Bedenken dieses Tages des Advents ist nicht wirklich erhellend, aber deinem Geist kann es gelingen, uns heute in diese Freude hineinzuführen, die von innen kommt, Freude, die uns niemand rauben kann, in diese Freude hinein, die nur du schenken kannst, die Menschen kennen, unabhängig von Umständen, unabhängig von Zeit, weil es Grund ewiger Freude ist. Segne du jetzt dein Wort an uns und unser Hören. Auch in den Kindergottesdiensten beten wir, dass die Kleinen schon hören und verstehen, dass du sie liebst und dass Freude da ist für die, die glauben. Amen. Freude, große Freude, das verkündigen die Engel. Und neben dem Wort Freude möchte ich das Wort groß heute auch noch betonen. Das ist mir erst seit Beginn dieses Gottesdienstes so vom Heiligen Geist aufgetragen worden, auch über das Große zu sprechen. Aber erstmal geht es um die Freude. Die Adventssonntage habt ihr ja hier in Osnabrück, so habe ich es letzte Woche von Johannes erfahren, unter diesem Motto Türen öffnen gefasst. Also habe ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Auf dem Weg hierher habe ich die Predigt von Johannes gehört, die er letzten Sonntag hier gehalten hat. Und meine Güte, das war schon ein heftiger Einstieg. Ich würde gerne die Leute kennenlernen, die letzte Woche hier ihr Leben Jesus gegeben haben, die ihm ihre Herzenstür geöffnet haben, die gesagt haben, Herr Jesus, komm und zieh du bei mir ein. Das ist was ganz Spannendes. Aber es ging ja auch um die Türen zu öffnen für die Menschen, mit denen man vielleicht gerade Schwierigkeiten hat oder in kritischen Beziehungen lebt. Und ich hoffe, das ist nicht nur eine Predigt gewesen, die so ein Sonntag war und gut, dass der vergangen ist, heute kommt was Neues. Möge es so sein, dass dieses Türenöffnen etwas beschreibt, was eure Gemeinde über die Adventszeit hinaus retten kann. Denn darum geht es ja immer wieder, dass wir nicht das Evangelium an uns abprallen lassen, wie das Wasser am Gefieder einer Ente abperlt, sondern dass wir geöffnet sind. Ich habe schon gedacht, Mann, die haben sogar extra eine Tür hier eingebaut, die aufgeht. Ich warte noch auf den Augenblick. Ich habe keinen, so bei Beerdigung gibt es ja immer so einen Knopf, wo du drauf drückst, dann kommen die Träger. Ist so. Können euch alle Pastoren bestätigen. Es gibt in jeder Kanzel einen Knopf, wo du drauf drückst und dann kommen die Träger. Wenn die nicht träge sind, dann kommen sie nicht, dann musst du mehrfach drücken. Aber ich dachte jetzt hier eben schon geguckt, wann geht das auf? So ein bisschen mit Special Effects heute der Gottesdienst. Die Tür geht auf und der Blick, ich habe das schon mal hier gesagt, der Blick ins Tal auf die Stadt Osnabrück und ihr seid hier strategisch platziert als Andreasgemeinde auf dem heiligen Andreasberg, sage ich ja mal so gern, ein bisschen salopp. Ihr habt einen großen Auftrag für diese Stadt und bleibt nicht nur bei euch und bei eurem kleinen bescheidenen Leben. Ich habe den Eindruck, Gott hat Großes mit euch vor. Neben Johannes Euhus habe ich auch ein Interview mit, ist unglaublich, Reinhard Bonnke gehört auf dem Weg hierher. Der ist ja gestern in den Himmel geflogen, der ist heimgegangen, der ist jetzt bei Jesus. Aber Reinhard hat von der Größe Gottes gesprochen und gesagt, wenn 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, dann dürfen wir nicht klein denken. Das ist ein Satz, der mir stecken geblieben ist und dann dürfen wir nicht nur klein denken, indem wir unser eigenes Leben leben, Gemeindeleben, so für uns klein und beschaulich, sondern er hat gesagt, wir wollen groß denken, weil das Reich Gottes ist immer auf Wachstum ausgerichtet. Da geht es immer um die, die noch nicht erreicht sind. Es geht ja nicht um euch hauptsächlich. Das Evangelium ist nicht nur für euch. Dann habt ihr was falsch verstanden. Die Freude Gottes ist nicht nur für euch. Dann seid ihr ganz schön egoistisch. Dann geht es ja doch wieder nur um mich. Wie haben die mal gesagt? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, ja? Und dann ist an alle gedacht, wenn wir alle an uns selber denken. Nein, es geht darum, dass diese Freude Gottes, dass das Evangelium, die frohmachende Botschaft da rauskommt. Also Türen auf, macht das richtig groß. Ich habe gehört, ihr wollt bauen, macht es richtig groß und baut und lasst euch von Gottes Geist leiten, dass hier viele Menschen kommen können und das Evangelium hören und dem Licht und der Freude Gottes begegnen und dem Leben, das er schenken möchte und der Lebensveränderung. Also ihr habt was Großes vor und ich mache euch viel Mut, groß zu denken. Die Freude, um die geht es heute Morgen, das war mein eigentliches Thema, ansteckende Freude. Jesus Christus ist in die Welt gekommen und weil er gekommen ist, ist diese Welt eine andere geworden. Alles hat sich verändert. Und mit seinem Kommen kommt die Freude, ansteckende Freude. Öffnet die Tür und lasst die Freude hinein. Und dann werden die Leute etwas an euch spüren. Da müsst ihr gar nicht viele Worte finden. Da müsst ihr nicht groß in Evangelisation trainiert werden und Einsätze planen hier und in der Stadt und in der ganzen Welt, sondern dann werden die Leute auf euch zukommen und fragen, was ist der Grund deiner Freude? Was hast du, was ich nicht habe? Ich glaube, unser Auftrag als Christen ist zu scheinen, ja, und die Freude rauszulassen, damit sie Menschen, die Gott nicht kennen, an uns etwas von diesem Jesus erkennen können. Indem wir reden, indem wir leben, indem wir handeln, wie wir, auch wenn wir nichts machen, einfach ausstrahlen. Die Esoteriker würden sagen, eine Aura um uns herum. Aber vielmehr ist das die Freude und das Leben, das Jesus uns geben möchte. Es geht mir um die Freude und sie hat eine zentrale Rolle in der Weihnachtsgeschichte, untrennbar vom Evangelium. Frohmachende Botschaft heißt Evangelium. Euangelion im Griechischen, da steckt was von Freude drin und Botschaft, vom Angelos, dem Engel, dem Botschafter. Ja? Euangelos, Euangelion, das Evangelium, die frohmachende Botschaft. Und das soll in diesen Tagen, in diesen Wochen und nicht nur vor Weihnachten und dann nach Weihnachten wieder so im alten Trott, so God's chosen, frozen, wir lassen nicht viel raus von der Freude, sondern ansteckende Freude, die wünsche ich euch, dass die Leute hier vor der Tür stehen und Schlange stehen und fragen, können wir auch noch in Gottesdienst? Können wir auch noch mit anbeten? Dürfen wir auch noch mit im Wort Gottes lesen mit euch? Wäre das was? Dann müsst ihr aber auch anfangen, groß zu beten. Ohne Beten geht nichts. Die Gebetsveranstaltungen sind immer die kleinsten Veranstaltungen in allen Gemeinden, bei mir auch. Und ich sage immer, wir vertun uns da. Das müssten eigentlich die Veranstaltungen sein, wo wir alle auf Knien zu finden sind, weil wir eine große Aufgabe haben, eine große Verantwortung. Geht hin in alle Welt. Die Stadt Osnabrück, das ist euer Ziel. Nicht, dass so ein paar Stühle noch voll werden, sondern dass die Menschen in Osnabrück von Jesus hören. Wo sie dann Gottesdienste feiern, ist doch egal. Die werden zu euch kommen. Wenn ihr freudige Christen seid, wir haben in den 90er Jahren, ich habe überlegt, ob ich mir das wünsche, aber habe gesagt, das Lied ist nicht mehr singbar. Aber wer war noch 89 mit auf dem Jugendtag? Der Rainer war dabei. In Lübeck, ja? Genau, Heike, weiß nicht, kanntet ihr jetzt bei euch da schon? Nee, ne, da warst du noch zu jung. Also ein paar waren mit, als wir dieses Lied, das war dann das Jugendtagslied 1989 in Lübeck. Das ging so, seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immer fort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Kannst du heute nicht mehr singen, die Melodie war auch schon damals nix, aber so wie gewollt und nicht gekonnt. Aber der Text war gut. Also wenn wir als Christen keinen Grund zur Freude haben, und man unserem Christsein nicht etwas abspürt, was echt ist, was lebt, was lebendig ist, Leute, dann können wir doch einstecken. Warum sollten sie denn kommen? Warum sollten wir denn dann Gottesdienste feiern? Wir haben doch gar keinen Grund, wenn nicht Freude da ist. Ich verkündige euch, wir verkündigen euch große Freude. Gott verlässt seinen Himmel. Er schickt seine Engelchöre, um deutlich zu machen, es geht um Freude. Weihnachten hat ganz viel mit Freude zu tun. Ich dachte mal, ansteckende Freude. Vor einer Woche oder zwei Wochen hat unser Kirchenleiter gesagt, Leute, habt ihr alle eine Grippeschutzimpfung bekommen? Und ich dachte, was will er jetzt damit? Ja, wir sind mittlerweile 12, 13 Mitarbeiter in der Dienstbesprechung. Er sagt, nee, ich würde euch empfehlen, die Grippeschutzimpfung zu nehmen, weil wir sind ja doch mit vielen Leuten unterwegs und ne, damit sich nichts hier unter uns verbreitet und ihr euch ansteckt. Und dann muss ich so denken, ey, ja, eigentlich, okay, gehe ich hin. War noch nicht. Ich war ja erstmal in Indonesien, aber ich gehe da noch hin und lass mir noch eine Grippeschutzimpfung geben. Aber ich habe gedacht, eigentlich müssten wir in unserem Gemeindehaus doch überall Schilder aufhängen, wo drauf steht, Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Ich war sogar versucht, ein paar Kopien hier einfach mal heimlich auszuhängen. Habe das nicht mit Johannes abgesprochen, aber dann dachte ich, nee, vielleicht gehen die Leute dann um. Ich war einmal hier im Gottesdienst, da hattet ihr gerade irgendwie so ein Magen-Darm-Virus. Und da waren hier echt nur, das letzte Mal, als ich gepredigt habe, war hier so mit großem Mut zur Lücke, war hier Gottesdienst, weil irgendjemand eine E-Mail rumgeschickt hat, Ansteckungsgefahr. Also habe ich es gelassen. Aber wäre das nicht was, wenn die Leute von unserer Freude angesteckt würden? Ja, wenn hier eine Ansteckungsgefahr bestehen würde, dass, wenn du mir begegnest, Vorsicht, begegnest du Jesus und der Freude Gottes. Weihnachten, ansteckende Freude. Ich habe eben aus der Übersetzung von Martin Luther diesen Text gelesen. Hört ihn nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Der Engel des Herrn sagte zu ihnen, heißt es da, ihr braucht euch nicht zu fürchten. ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Dem ganzen Volk große Freude. Und an uns soll man es merken. Diese gute Nachricht, das ist unser Auftrag. Und das wünsche ich mir für eure Adventszeit. Und die Adventslieder sprechen ja ihre eigene Sprache. Zwei haben wir schon gesungen. Wisst ihr noch welche? Joy to the world. Freue dich, Welt. Und Tochter Zion, freue sich. Das ist ja die Schwester von Jesus, die Tochter Zion. Wisst ihr, was Tochter Zion eigentlich heißt? Die Bewohner von Jerusalem. Man singt das seit 100 Jahren, weiß überhaupt nicht, was man da singt. Ja? Also die Menschen in Jerusalem, Zion, die heilige Stadt, die Stadt auf dem Berg. Ihr wusstet es auch nicht, ne? Guckt gerade hier vorne so. Also, nächstes Mal ein bisschen Textstudium. Also, Tochter Zion, freue dich. Heißt, ihr Völker, ihr Nationen, ihr Bewohner dieser Stadt, freut euch der Messias, der Christus, Jesus, Gottes Sohn, Gott selbst ist da. Grund zur Freude. Oder der Klassiker, o du Fröhliche, o du Seele. Seid ihr schon für Weihnachten bereit? Wie geht's weiter? Gnadenbringende Weihnachtszeit und im Refrain? Freue dich, freue dich, freue dich, o Christenheit, ne? Also freue, freue dich, o Christenheit. Singen wir manchmal so langweilig runter, wie es Vaterunser. Das beten wir manchmal so teilnahmslos mit. Aber wenn wir erstmal entdecken, was da drin steckt, da steckt Freude drin. O du Fröhliche, Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Freude, die von innen kommt. Freue dich, Welt. Und ich könnte jetzt noch, ich habe hier noch 10 andere Lieder aufgeschrieben. Es gibt so viele Lieder über die Freude und sie haben alle was damit zu tun, dass wir doch erkennen, wer Jesus ist. Nun sind wir alle Weihnachtsprofis, so der Glimmer und das Lametta ist so ein bisschen geschwunden, ja, weil in der Kindheit haben wir Weihnachten noch ganz anders mit Spannung erfahren. Jetzt wissen wir auch, dass das mit viel Arbeit zu tun hat und mit Vorbereitung. Und spätestens, wenn ich jetzt sage, denken schon einige, oh ja, ich muss heute noch Geschenke anpacken und ich muss noch Kekse backen und ich muss noch für Tante Erna. Und wir machen es uns ja selbst auch ein bisschen schwierig. Und dann sehen wir eher die Arbeit und den Stress als die Freude. Zur Besinnung kommen wir schon lange nicht mehr. Aber ihr seid heute hier, also eine Chance, ein bisschen Chance habt ihr auch besinnungsvoll, diesen Tag zu begehen. Aber vor allen Dingen ansteckende Freude. Bei aller Routine, bei aller Tradition, bei allem gewohnheitsmäßigen Durchlaufen der Dinge, die man dann halt so auch in der Familie oder in der Kirche oder in euren Beziehungsebenen auch, was ihr so macht, hoffe ich, dass die ansteckende Freude des Evangeliums euch erwischt und euch treibt. Die darf uns ruhig mal treiben. Wisst ihr, wo die Freude zum allerersten Mal auftaucht? Im Sinne von Begegnung mit Jesus? War mir nicht so bewusst, aber in Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das der Zusammenhang klar geworden. Das ist der Besuch, wo Maria bei Elisabeth ist. Maria, auf spektakuläre Weise schwanger geworden, mit Hilfe von Engeln, begegnet ihrer so eine Art Großcousine Elisabeth, die auch mit Johannes dem Täufer unter ihrem Herzen schwanger ist und ein paar Monate ihr voraus ist. Und weil das nun auch alles nicht so ganz einfach war, das so zu verkaufen, wie es gewesen ist, ist Maria ja so ein bisschen bei Elisabeth untergeschlupft und hat ihren Rat und ihre Gastfreundschaft aufgesucht. Und als Maria vor der Haustür steht und Elisabeth die Tür öffnet, da haben wir wieder die geöffnete Tür, da heißt es in der Bibel im ersten Kapitel unseres Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die gesegneteste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick nämlich, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Also Johannes der Täufer macht erstmal ein Rückwärtssalto und erkennt da schon, es ist Jesus. Der Retter ist da, musste sich dann auch erstmal mit seiner Nabelschnur wieder verheddeln. Da hatte ja auch noch ein bisschen Zeit. Pränatale Freude. Heißt vorgeburtlich, für die, die jetzt nicht wissen, warum die anderen lachen. Vorgeburtliche Freude, also noch bevor er auf die Welt kam und diesem Jesus begegnete, war Freude da. Also Freude, das Thema von Weihnachten. und hoffentlich auch deins. Freude, die von innen kommt, eine Freude, die auch im Angesicht von Leid und Schmerz und äußerlichen Schwierigkeiten Raum finden kann. Vielleicht ist mir diese Freude am eindrücklichsten in den letzten Wochen in Indonesien begegnet. Ich bin vor 3 Wochen noch in Indonesien gewesen. Wer das nicht weiß, der Müllermer Verband hat ja schon seit fast 100 Jahren eine Partnerschaft, eine Kirchenpartnerschaft in Indonesien. Und seit über 20 Jahren leite ich die Kommission des Müllermer Verbandes dort. Und wir waren jetzt gerade auf Kommissionsreise und sind nach Palu geflogen. Das ist die Region in Zentral-Sulawesi, einer der 17.000 Inseln, einer der größeren Inseln, wo vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ein großes Erdbeben war und ein Tsunami und sehr viel Zerstörung. Und ihr, ich weiß nicht, inwiefern ihr auch mit beteiligt wart, aber der Müllermer Verband hat ja eine große Geldspende anvertraut bekommen und wir haben dort ein Krankenhaus, ein Projekt in einem Krankenhaus unterstützt, wo die Wasserversorgung zusammengebrochen war und haben einen neuen Wassertank und eine Wasseraufbereitungsanlage kaufen können und bauen können und das haben wir nun mit besichtigt. Aber nicht desto trotz war es auch ein sehr beklemmendes Gefühl, da zu stehen, wo über 4.000 Menschen innerhalb von 40 Sekunden verstorben sind, begraben wurden durch ein großes Loch, das sie aufgetan hat und eine Moräne, die sich drüber geschoben hat und direkt vor dem Krankenhaus, übrigens am christlichen Krankenhaus, angehalten hat. Also ein großes Wunder, aber auch sehr, 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 sehr beeindruckend im Sinne von betroffen machend. Wenn du dann siehst, dass so ein ganzer Stadtteil um 12 Meter abgesackt ist und Zehntausende Häuser und Menschen eben verschüttet gegangen sind, wenn alle, die du triffst, irgendwelche Menschen verloren haben, Nachbarn, Freunde, Familienangehörige, ein Mann, der 12 Familienmitglieder verloren hat innerhalb von 40 Sekunden, wo die Erde bebte und sich aufgetan hat und dann dieser Berg, der plötzlich in Bewegung geraten ist, schneller als ein Motorrad unterwegs war und alles unter sich begraben hat. Das sind schon Momente, die man sich nicht vorstellen kann. Und du stehst dann da und siehst die Zerstörung, weißt, unter dir sind 4.000 Leichen. Und das ganze Ding ist direkt vor dem christlichen Krankenhaus angehalten und hat dieses Krankenhaus bewahrt. Und dann wurde dieses Haus Gottes, so heißt es tatsächlich auch, zur Obhut für viele Menschen. Eine muslimische Stadt. Das Krankenhaus war ihnen immer ein Dorn im Auge, weil es so unter christlicher Leitung war und jetzt wurde es zu einem Auffangort für alle Menschen, die Obdach verloren haben, haben Hilfe erfahren und dort habe ich einen Gottesdienst gefeiert. Das war vielleicht der eindrucksvollste Gottesdienst, den ich in den letzten Wochen gefeiert habe und es wurde getanzt und geklatscht und trotz all dem, was sie durchgemacht haben, hatten die eine Freude, die rational nicht zu verstehen war. Und dann denkst du, die Freude, die Gott uns gibt, die Freude, die wir in Jesus haben, es hat eine andere Qualität als das, was ich gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt erlebt habe. Das geht erst nach 2, 3 Glühwein und Feuerzangenbowle, wenn die Leute dann so ein bisschen fröhlicher werden, die Norddeutschen, dann werden sie locker. Aber das hat auch nichts mit Freude zu tun, nicht? Selbst die Freude nach all den Geschenken, die wir uns wünschen und tatsächlich bekommen, ebbt ja auch schnell ab, weil Dinge uns nur begrenzt glücklich und machen können oder bleibende Freude verursachen können. Das ahnen wir. Selbst die beste Beziehung, die du hast, bleibt immer ein bisschen unter dem Schatten dessen, dass noch mehr Wunsch und Sehnsucht in unserem Herzen ist, als das, was Menschen oder Dinge uns geben kann. Und darum kommt Jesus in diese Welt. Und darum ist diese Freude eine Freude einer ganz anderen Qualität. Und da haben wir es richtig gut. Guck mal deinen Nachbar an und sag mal, du hast es richtig gut. Ja, einige lächeln jetzt gerade zum ersten Mal. Das ist doch schön. Wir haben es richtig gut. Armin, überhaupt, dass ihr schon mal das Evangelium gehört habt. Es gibt so viele Menschen in dieser Welt. Wir können es auswendig mitsagen, aber es reißt uns nicht mehr vom Hocker. Aber es gibt Menschen, die haben das noch nie gehört, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Es gibt Menschen, die haben keine Vergebung ihrer Schuld. Die haben noch nie was vom Kreuz gehört. Und von dem Opfertod Jesu, von Weihnachten. Die wissen das nicht. Wir hören es immer wieder, alle Jahre wieder und gähnen vor uns hin. und hoffen, dass es bald vorbei ist, dieser ganze blöde Stress, den wir uns immer wieder machen. Echte Freude. Freude mitten im Leid. Ein Mensch, der viel Leid erfahren hat, dichtet vor einigen hundert Jahren dieses Lied: In dir ist Freude, in allem Leide. Im Krieg, in dem er gelebt hat, Kinder, die er verloren hat, dichtet er so ein Lied. Oder: Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, wenn der Friede Gottes in dir lebt, dann ist's wohl in dem Herrn. Auch der Autor dieses Liedes hat alles verloren, seine Firma, seine Kinder, durch einen großen Unfall. Das Schiff, das sie getragen hat, ist gesunken. Da scheint etwas zu sein, was die Freude im Herrn ausmacht, was menschliche Dinge nicht geben können. Worin unterscheidet sich diese Freude? Oder wie unterscheidet sie sich von oberflächlichen, kurzweiligen, guten Gefühlen oder Launen oder Dingen, die uns Spaß machen, aber auch schnell wieder ihren Reiz verlieren? Ein paar kurze Punkte. Türen öffnen für den König, der tatsächlich gekommen ist. Darum geht's. Das ging ja auch letzte Woche schon so. Der König, er ist wirklich gekommen. Jesus ist wirklich gekommen. Der Retter ist da, so singen wir. Der Retter ist da. Die Juden hatten eine starke Erwartungshaltung, dass er kommen würde. Das Volk Israel, das Gott sich zum Bundesvolk auserwählt hatte, hatte eine Sehnsucht, dass einer kommen würde, dass er kommen würde und sie erlösen würde. Auch damals, aktuell vor Ort unter der Fremdherrschaft der Römer und all den Auswirkungen, die diese Besetzung oder Besatzung auch hatte. Bis heute warten sie auf ihren Messias, weil tragisch genug, sie haben es nicht erkannt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Johannesevangelium es keine Weihnachtsgeschichte gibt? So Matthäus, Markus, Lukas haben eine Weihnachtsgeschichte, Johannes hat überhaupt keine Weihnachtsgeschichte. Johannes hat nur ein Kapitel, ein Prolog, wie wir Theologen ihn nennen. Und in diesem Prolog heißt es: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte. In einem Satz: Er kam in sein Eigentum. Der verheißene Messias, der Gott Mensch selbst, er kommt in sein Eigentum, Weihnachten, in seine Welt, in seine Schöpfung, zu seinen Menschen, zu seinem Volk. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Türen blieben zu. Nichts davon macht hoch die Tür macht weit. Verschlossen waren sie. Der König der Ehren, Psalm 24, hattet ihr letzte Woche hier, der durfte nicht einziehen. Ganz im Gegenteil. Sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn sogar hinrichten lassen. Tragisch, vielleicht einer der tragischsten Sätze in der Bibel. Gott kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hast du ihn schon aufgenommen? Ist er schon Herr deines Lebens? Warst du letzte Woche hier und hast die Einladung gehört und hast Ja gesagt? Vielleicht hast du dich noch nicht getraut, aber es ist nicht zu spät. Dann kommst du halt heute und nimmst das Gebetsangebot hier vorne in Anspruch und dann helfen die lieben Freunde hier dir, diese Einladung anzunehmen, dein Herz zu öffnen. Es ist nie zu spät. Das kannst du auch ganz alleine machen, aber besser ist, du machst es mit jemand anders. Dann freut er sich. Aber dann zieht die Freude bei dir ein. Also, das Erste, Grund unserer Freude ist, der König ist tatsächlich gekommen. Und alle, die ihn aufnahmen, so geht übrigens dieser Vers dann weiter im Johannesevangelium, aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist die Tür, die geöffnete Tür für alle, die auch nicht jüdisch sind, die aus dem Heidentum kamen. Alle, die ihn aufnahmen, denen gibt er jetzt das Vorrecht, das ist der neue Bund, denen gibt er das Recht und die Einladung, Gottes Kinder zu werden. Halleluja. Amen. Okay, also ein bisschen muss ich mal gucken, dass meine Zuhörer mir nicht einschlafen. Das Zweite, Gott hält sein Versprechen, das ist Grund zur Freude. Unsere Freude ist begründet, weil Jesus gekommen ist. Ja, Gott wird Mensch. Und weil Gott sein Versprechen hält. Staunen wir noch über Weihnachten? Oder erleben wir diese Freude? Gott hält sein Versprechen. Und das gilt ja nicht nur in diesem Fall. Wenn ihr mal das Matthäusevangelium lest und die Weihnachtsgeschichte dort, ist fast jeder dritte Satz, heißt dann, damit erfüllt würde, was verheißen wurde. Also im Matthäusevangelium, das ja vornehmlich an die Juden geschrieben wurde, war es wichtig für den Autor, dass die Juden kapieren, das, was hier passiert. Und gerade auch in der Weihnachtsgeschichte ist alles schon vorher angekündigt gewesen. Und dann zitiert er bei den Propheten und zitiert bei David und im Psalm und überall, wo immer prophetisch versprochen wurde, er wird kommen, will Matthäus deutlich machen, und er ist gekommen. Und hier erfüllt sich, was da geschrieben steht. Denn es steht geschrieben, und Gott erfüllt das, was er verspricht. Ganz anders als Menschen. Wir versprechen viel und sagen vielleicht am Ende, ja gut, versprechen kann sich jeder mal. Wie viele Ehen sind schon so auseinandergegangen? Man hat sich viel versprochen und nichts gehalten. Wie viele Freundschaften, wie viele Familienzerwürfnisse, weil man Versprechen nicht eingehalten hat. Das ist ja eine schmerzhafte zwischenmenschliche Erfahrung. Aber Gott ist anders. Was Gott verspricht, was hier in diesem Wort steht, das wird sich alles erfüllen. Es hat sich vieles schon erfüllt, und das, was noch nicht erfüllt ist, wird sich erfüllen, weil es Gottes Wort ist. Weil Gott in seiner Persönlichkeit nicht anders kann als wahrhaftig sein. Und das, was er sagt, das tut er. Sowohl im Positiven, wenn es um seinen Segen geht, wie auch in dem Gerichtshandeln, das wir manchmal nicht verstehen wollen. Es steht ja nicht nur drin, dass alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Damit wird ja auch deutlich, alle, die nicht glauben, werden verloren gehen. Auch darin bleibt Gott sich treu. Ja? Wir hören gerne nur den positiven Teil. So, Gott liebt alle, ja. Aber wer ihm nicht glaubt, der geht verloren. Wer die Liebe nicht annimmt, der verpasst alles, bis in alle Ewigkeit sogar. Das ist auch Evangelium. Gott hält Wort. Alles, was hier drin steht, wird sich erfüllen. Vieles hat sich schon erfüllt. Und Advent heißt Ankunft. Wir warten auch noch auf das Kommen, das zweite Kommen von Jesus. Und das wird passieren. Und wir sind in dieser Zwischenzeit und dürfen als Gemeinde wirken und hoffen und beten. Ansteckende Freude, weil Gott gekommen ist. Ansteckende Freude, weil wir einen Gott kennen, einen Partner haben, einen Herrn, der seine Versprechen hält, der segnen möchte, der Gutes tun will und wirkt unter uns. Ein drittes, und weil er ein Gott ist, der alle Menschen einlädt. Das Evangelium, die Freude, von der die Engel singen, ist ja für alle Menschen gedacht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Alle Menschen sollen es sehen. Alle dürfen Anteil haben. Gott lädt uns ein zu einem großen Fest. Gott lädt uns ein, Anteil zu haben an dieser Freude. Und er hat jeden im Blick. Ich gehöre zu den Menschen, die immer übersehen wurden in ihrer Kindheit. Ich war klein, fett und hatte 200 bis 300 Warzen an diesen Händen. Das war vielleicht auch Teil meiner Einsamkeit. Niemand wollte was mit mir zu tun haben. Meine Eltern waren Alkoholiker. Ich musste sehr früh sehr viel ganz alleine klarkriegen oder auch nicht. Ich bin ziemlich auf die schiefe Bahn gekommen und mein ganzes Leben war eine Lüge. Und als ich diese Botschaft von Jesus gehört habe, da war ich 15, bin zufällig in so eine Freikirche reingeraten, so wie du vielleicht heute auch hier sitzt und sagst, was mache ich hier? Dann lass das mal zu, das ist Gottes guter Plan für dein Leben, dass du ihn kennenlernen kannst, dass du die gute Nachricht hörst. Aber ich habe sofort zugeschlagen, das war mein Notnagel, das war meine Rettung, dass ich diesen Jesus kennengelernt habe. Und allein festzustellen, dass Gott mich sieht und dass Gott mich liebt. Also nicht nur Gott liebt die ganze Welt, sondern er sieht mich. Und ich dachte, was ist denn an mir Liebenswertes? Wie habe ich das verdient, dass Gott mich nicht übersieht? Na, beim Fußball wurde ich immer nur als Pfosten gewählt. Ich war immer der Letzte, der gewählt wurde. Kennt ihr das? Du stehst da und dann zählt, oder gibt es hoffentlich nicht mehr. Gibt es das immer noch in der Schule? Ja, ich war immer der Letzte. Niemand wollte mit dem kleinen, dicken Warzenschwein was zu tun haben. Und das war auch meine Identität. Und dann hat man mich übersehen. Ich hatte nur Freunde, weil mein Zwillingsbruder Freunde hatte und ich im gleichen Zimmer mit ihm wohnte. Ja, und die konnten mich ja schlecht da rausschmeißen. Also hatte ich auch Freunde. Aber das waren nicht wirklich Freunde, die mich meinten. Aber Jesus meinte mich. Und als Jesus am Kreuz hing, und das habe ich mit 15 zum ersten Mal gehört und sofort verstanden, als Jesus sagte, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht. Und er hat mich bei meinem Namen gerufen und gesagt, du bist mein. Es war meine gute Nachricht. Das ist deine gute Nachricht. Mehr gibt es nicht, aber auch nicht weniger. Und seitdem lebe ich. Seitdem habe ich Hoffnung, seitdem habe ich Freude, seitdem habe ich alles, was ich brauche. Und alles andere ist nur Zugabe. Das kann mir alles wegfallen. Ich war ja auch schon mal eine Zeit lang sehr schwer krank und habe den Tod ins Auge geblickt. Aber es wäre okay gewesen. Ich habe ja Jesus und ich wusste, wohin mein Leben steuert. Wir haben Grund zur Freude. Gott lädt alle ein, Gott hat dich im Blick. Du bist Gott wichtig. Das ist nicht nur ein frommer Spruch, den wir in der Kirche sagen müssen, das ist die Realität, das ist der Grund des Kommens unseres Heilands. Ansteckende Freude, weil Jesus gekommen ist. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die sich begeben hat im Gefängnis. Ich habe ja in den USA studiert und war 2 Jahre lang als Gefängnispfarrer auch, habe ein bisschen Geld nebenbei noch verdient. Staatssicherheitsgefängnis in South Dakota und alles Leute, die wahrscheinlich jetzt noch da sitzen, weil sie mehrfach lebenslänglich haben und in Amerika sitzt man solche Strafen auch ab, kommt nicht nach 13, 14 Jahren raus. Und wir haben, war jetzt nicht weihnachtlich, aber es ist irgendwie doch eine Weihnachtsgeschichte, wir haben dann zu Ostern dieses Abendmahl nachgestellt. Also ihr kennt wahrscheinlich dieses große Bild, ja, von Leonardo da Vinci, die eigentlich völlig verkehrte Darstellung des Abendmahls an einem langen Tisch mit den Jüngern drumherum. Nicht? Das eigentliche Abendmahl haben die ja im Sitzen, im Liegen zum Teil gefeiert, am Boden und zueinander gewandt und im Kreis wahrscheinlich. Aber da Vinci hat es sehr westeuropäisch gemalt an einer großen, langen Tafel, so ein Tisch und dann die 12 Jünger und Jesus. Habt ihr das Bild vor Augen so ein bisschen? Und dazu gibt es so ein Theaterstück, so ein Anspiel. Da muss niemand was sagen, aber da werden so die einzelnen Charaktere der Jünger, die Jesus berufen hatte und die Teil an diesem Abendmahl nun hatten, wurden vorgestellt, also die 12 Jünger und Jesus treffen sich zum Abendmahl. Jesus sagt, es war mir ein großes Bedürfnis, mit euch zu feiern. Und der Gedanke dahinter war, jeder ist am Tisch willkommen. Und dann sind das ja auch ein paar Genossen gewesen. Also wir hätten wahrscheinlich keinen von denen in unsere Gemeindeleitung gewählt. Die hatten alle irgendwo Dreck am Stecken oder Charakterprobleme. Die Donnersöhne und wie sie alle heißen, Simon Petrus, so ein Auf- und Ab-Sanguiniker und wer da noch alles mit am Tisch saß. Aber wie gesagt, Jesus heißt sie alle willkommen, das war so die Osterbotschaft und dann haben wir in diesem Gottesdienst das also vorgelesen und die Gefangenen selber waren die Darsteller der einzelnen Jünger und durften am Tisch stattnehmen. Wir hatten das ein paar Mal geprobt. Jetzt war die Aufführung, der Gottesdienst war auch relativ voll, waren auch viele andere Inmates gekommen und dann der Darsteller vom Johannes, der als da aufgerufen wurde, war nicht da, ist uns vorher gar nicht so aufgefallen. Und wir mussten dann seine Rolle überlesen, also sein Platz blieb leer, bis er ganz kurz vor Ende doch noch von einem Wärter reingelassen wurde und man konnte es ihm ansehen, sie hatten ihn in der Dusche zusammengeschlagen. Sie hatten ihm, wie man das da drüben nennt, eine Abfuhr erteilt, weil er Christ war. Weil er sich zu Jesus bekannt hat und vielleicht ein bisschen zu froh war, dass er an diesem Theaterstück mitmachen durfte. Und also frisch geduscht wollte er zum Anspiel kommen und da haben sie ihn verputzt. Und trotzdem kam er. Und ich sehe das noch wie heute vor mir, wie er mit blauem Auge wirklich, man konnte ihm ansehen, dass er unter Schmerzen nach vorne ging, aber dann seinen Platz am Abendmahlstisch eingenommen hat. Unter Schmerzen und dann plötzlich dieses Grinsen auf dem Gesicht. Diese Freude, die ihm keiner nehmen konnte. Ich bin bei Gott willkommen. Ich darf hier sein und Teil sein an diesem Tisch des Herrn, teilhaben an der Gnade Gottes und an dem Leben, das er schenken möchte. Und wisst ihr, das ist doch das Größte. Ansteckende Freude. Freude, die von tief innen kommt und die uns niemand nehmen kann. Und die wünsche ich dir. Die wünsche ich euch als Gemeinde und das wünsche ich noch vielen, die hier dann Platz finden, wenn ihr Raum macht und die Türen öffnet, auch für die Stadt Osnabrück. Dafür werde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, jetzt danken wir dir für diese gute Nachricht. Danken dir, dass du jeden im Blick hast. Auch die, die wir vielleicht nicht im Blick haben, hast du im Blick. Auch die anderen und komischen, auch die gar nicht aus unserem Land kommen und die anders riechen und anders sprechen. Auch die hast du im Blick, die nicht ganz rund laufen, die Probleme haben. Du bist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und wir können nur Danke sagen, dass du uns auch im Blick hattest, dass wir trotz unserer Verdorbenheit, trotz unserer Sünde und unserem ganzen Elend, dass du uns gesehen hast und geliebt hast und immer noch liebst und dass wir Anteil haben dürfen an dieser guten Nachricht. Gesegnete sind, Beschenkte, überreich Beschenkte mit allen geistlichen Gütern und Gaben. Danke für deine Gnade, für dieses Fest, das wir feiern, für deine Ankunft, die wir auch heute und in den nächsten Wochen bedenken, alle Jahre wieder. Und Herr, schenk uns oder erwecke du in uns, unter uns diese Freude. Steck du uns an und lass uns Menschen sein, die andere anstecken. In Jesu Namen. Amen.